da sind wieder die Abteilung Basketball und Xandi, ich kann dir schon was verraten. Guten Morgen erstmal.
Guten Tag.
Oder, ja, ich habe tatsächlich, ich wollte ein fremdes Guten Morgen einbauen, aber die Dame hat nicht zugestimmt, dass ich es verwenden darf. Kein Witz.
Die Dame, das ist natürlich spannend.
Ja, ja, ich habe dir doch mal erzählt von der Moderatorin bei DLF Kultur. Die habe ich gefragt, ob sie für mich Guten Morgen sagt, aber das hat sie nicht, möchte sie nicht. Gut, das ist auch, nee, ist auch ihr gutes Recht. Das ist die Wahrung der Persönlichkeitsrechte zum Thema Guten Morgen. Aber sie sagt es halt so schön.
Gut, aber keiner sagt so schön
Guten Tag,
wie du
Guten Tag
sagen kannst.
Ja, ich habe
also
Guten Tag,
lieber Körny.
Mehrfach an sie hingebenzt, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen ist es meine Stimme.
Mehrfach an sie was?
Hingebenzt, also
hingebenzt, ist das so ein,
das ist ein bisschen
so ein Pottspruch?
Ja, das ist, nee, im Gegenteil, das ist eher hier, das Bohrische.
Hingebenzt? Mhm. Okay, interessant.
Ja, ja, wir sind auch beim Thema Sprache heute ganz weit vorne, denn ich kann dir sagen, dass ich schon den Folgentitel ahne.
Aha.
Ja, ich möchte nämlich endlich mal, ich brauche Hilfe von Abdis, ich brauche Hilfe auch von dir, ich brauche generell Hilfe, aber in dem Fall... Ich habe die Schnauze wirklich voll bei einer Sache und das muss ich ein für alle Mal klären. Ich kann mir den Unterschied nicht merken von Effizienz und Effektivität.
Das hatten wir doch schon mal.
Ja,
und ich habe wir doch Zuschriften bekommen.
Ja, genau. Aber ich kriege es nicht hin. Ich muss immer wieder nachgucken. Es ist so grauenvoll, dass ich es immer vergesse, was der Unterschied ist zwischen Effizienz. Also ich weiß, ich habe jetzt auch wieder ein paar Beispiele. Ne? Effektiv ist zum Beispiel, wenn ich einen Baum fälle mit einer Nagelfeile, dann komme ich dem Ziel des Baumfällens näher. Es ist aber nicht wahnsinnig effizient.
Also ich stell dir direkt eine Frage im Zusammenhang im Indirekten mit dem Inhalt dieses Podcasts, also mit Basketball, das ist ja ein Nebenthema hier bei uns. Ist der hohe Sieg von Alba effektiv oder effizient gewesen? Frage geht weiter. Und ist das Pausieren beziehungsweise das auf der Bank lassen von einigen Schlüsselspielern des FC Bayern Basketball effizient und oder effektiv gewesen in Hinblick auf die Euroleague-Herausforderung?
Xandi, du mein Seelenverwandter, das war genau der Grund, warum ich darauf gekommen bin.
Ach komm,
ja, alles gut. Ist dieses Spiel am Sonntag, München gegen Berlin, und ich bin abends dann zu Hause und denke mir, okay, das ist natürlich Thema im Podcast, dieses Spiel, das ist ja logisch.
Ja, hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber.
Ja, also irgendwie. Und dann dachte ich mir, naja, war das jetzt effektiv von den Münchnern? Und dann dachte ich mir in dem Moment auch wieder, ist das jetzt effizient, effektiv, bla bla.
Oder hat Alba effizient gespielt?
Ja.
Oder war auch nur effektiv? Ich weiß es auch nicht, ich bin total überfordert. Genau. Weil,
Und ich brauche nochmal eine Art Shortcut. Also irgendwas, ich habe neulich bei einem beim Sportradio-Podcast, habe ich zum Beispiel gesagt, ich kann mir ums Verrecken nicht merken, welcher Klitschko der Ältere und welcher der Jüngere ist.
Und welcher der Bürgermeister ist und welcher der Nicht-Bürgermeister ist.
Ja, ja, also diese beiden Jungs, die schmeiße ich seit 20 Jahren durcheinander. Und dann schiebt mir
Paul Ronsheimer in den Schützengraben geht in der Bilddoku.
Genau, aber ich weiß nicht, wer Vitali und welcher Wladimir ist. Da schrieb mir jemand, ganz einfach, V kommt vor W im Alphabet. Also ist Vitali der Ältere. Und ich so, wie geil ist das denn? Das ist ja die Eselsbrücke überhaupt. Ich werde nie wieder verwechseln, wer der Ältere und wer der Jüngere ist. V kommt vor W, Vitali ist der Ältere.
Buff. Ich freue mich so, dass du noch auch im höheren Alter Lösungen findest.
Ja, und so eine brauche ich auch für Effektivität und Effizienz. Ja.
Also Aufruf an alle Sprachwissenschaftler, ich weiß, es hören welche zu, wir hatten schon mal eine sehr korrekte Einordnung. Was ging es damals noch?
Boah, ich weiß China, China.
Ah ja, China. Mhm.
Ja genau, also da gibt es ja eigentlich keine Einordnung. Das heißt China, aber du bestandst einmal auf China.
Und das Hauptsache nicht China, ich glaube darauf können wir uns einigen.
Genau, China ist sicherlich falsch.
Ja.
Ja, also, genau. Mh. Und unser Thema ist eben heute Effektivität und Effizienz des FC Bayern München und Alba Berlin im Einzelnen und im Besonderen, weil dieses Spiel hat natürlich Nachwehen. Wir werden auch, und jetzt, weil wir keine Vorbesprechung hatten, Xandi, wir müssen natürlich auch noch den FC Bayern München dazu hören zu diesem Thema, finde ich. Mhm. Und der gibt heute, nach der Aufzeichnung unseres Podcasts, eine Pressekonferenz. Und ich würde aber gerne, dass die Stimmen dazu reinbasteln. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich weiß noch nicht genau, wie effektiv ich da bin oder wie effizient.
Sollen wir nachher nochmal aufnehmen? Ich kann ja leider nur sehr kurz.
Genau, weil du nämlich auch noch verhaftet bist und einen nur noch kurzen guten Magen für uns hast bei den für die Abdis. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem ersten Gesprächsgast gleich, denn wir wollen reden über Bayern gegen München.
Also
Bayern
gegen München, Bayern gegen Berlin. Du wirst bei der PK dabei sein, ja?
Ich werde dabei sein bei der PK, ja.
Wirst du fragen, was da nach dem Spiel los war?
Ich werde fragen, was nach dem Spiel los war. Und weißt du, warum ich noch auf das Thema Effektivität und
Effizienz... Es gab eine Auseinandersetzung. Also eine Art, ja, wie sagt man da? Ja, es waren sehr Ungereimtheiten, Unklarheiten. Und die wurden auch teilweise physisch zur Schau gestellt. Also es wurde sich geschupft.
Aha, das weiß ich zum Beispiel nicht. Wer hat sich denn da geschupft? Geschupft, geschupft, sagt ihr Österreicher.
Geschupft, Alter.
Geschupft,
Alter. Ja, hast du das nicht gesehen?
Hä? Nee.
Also man sah das ja noch im Worldfeed auf dem Feld. Da gab es eine Menschentraube. Und dann gab es noch das eine oder andere Twitter-Video. Mit Malcolm Delaney involviert. Mit
ja, teilweise wir reden jetzt von München gegen Berlin. Du bist jetzt bei Mailand.
Ich bin
gegen
bei München-Mailand, ja.
München-Mailand, ja, das klar, ist klar.
Das nächste Spiel ist München-Mailand.
Genau, also bei München so. Gegen Mailand gab es nach dem Spiel eine Auseinandersetzung. Malcolm Delaney hat wohl während des Spiels Trash-Talk gemacht, sagt man das so, mit gegen Teilnehmer des FC Bayern München, also die da saßen am Spielfeldrand. Und das ist dann nach dem Spielfeld so ein bisschen eskaliert.
Siehst du das? Du hast da gleich die Einordnung. So.
Genau, also das ist aber nichts wahnsinnig Dramatisches. Der Delaney hat während des Spiels getextet und nach dem Spiel rumgetextet und die Bayern sind da so ein bisschen hin und haben gesagt, was ist denn dein Problem? Wieso textest du uns hier voll? Also so würde ich es mal sagen. Wichtiger ist, dass die Münchner am Mittwoch morgen Abend beim Spiel, sich von sowas nicht beeindrucken lassen.
Der Birdie hat zweimal gesagt, sie gewinnen morgen.
Ja, ich weiß es nicht.
Okay, also, du siehst es nicht.
Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich hätte auch ihnen eine etwas andere Leistung gegen Alba Berlin zugetraut, aber dem war nicht so. Wir wollen das Ganze einordnen, gemeinsam mit Jan Jagler, unserer BBL-Legende. Der ja
für beide gespielt.
Ja, für beide gespielt. Und sicherlich auch einer, der das aus dieser berühmten Metaebene beurteilen kann, wie das Ganze und was da abgelaufen ist und beziehungsweise wie es dazu kommen kann. Als ehemaliger Spieler wird das vielleicht noch besser wissen. Guten Morgen, Jan.
Servus. Guten Morgen.
Hier sind Xandi und Michael. Du bist schon zack drauf hier bei Abteilung Basketball. Danke für deine Zeit.
Servus.
Sehr gerne.
Effektivität und Effizienz ist wahrscheinlich der Folgentitel heute. Kannst du uns den Unterschied erklären zwischen Effektivität und Effizienz?
Jetzt legst du gleich ganz mit den ganz schweren Fragen los. Ja, hallo erstmal. es ist eine gute Frage. Müsste ich lange drüber nachdenken. Habe ich keine Ahnung.
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich seit 20 Jahren verfolgt. Ich muss es immer wieder nachgucken und ich habe keine Eselsbrücke, um mir das zu merken. Also wenn ich nach Berlin fahre, von München aus, und setze mich ins Auto und fahre über Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg nach Berlin, dann ist das effektiv, weil es mich dem Ziel näher bringt. Okay. Aber es ist nicht effizient. Effizient wäre, ich würde mich in den ICE setzen, der direkt von München nach Berlin fährt.
Verstehe, sehr gut.
Unter der Prämisse, Jan, Xandi hat die Frage gerade schon gestellt, war der Auftritt der Münchner gegen Alba Berlin am Sonntag in der Vorbereitung auf das dritte Playoff-Spiel gegen Mailand effektiv oder effizient? Haben die jetzt da Kräfte gespart oder haben die sich mental so einen Schiefer reingezogen, dass die gar nicht wissen, wo sie gerade stehen?
Ich hoffe, dass es effektiv war auf jeden Fall und dass sie sich sozusagen jetzt die Tage nutzen, um wirklich in sich zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen hier nochmal den Schalter umlegen. Und ich glaube, nach den ersten beiden Mailand-Spielen, da waren ja auch genug Dinge dabei, die irgendwie schiefgelaufen sind, die nicht hätten schieflaufen müssen. Mhm. Und ich weiß nicht, so ein 40-Punkte-Dämpfer jetzt nochmal gegen Alba zu bekommen am Wochenende, die Frage ist immer, wie geht man damit um? Ne? Also wie reagieren die Trainer darauf, wie reagiert der Verein darauf und dann auch im Umkehrschluss, wie reagieren am Ende die Spieler drauf? Mhm. Aber es kann sicherlich etwas sein, was am Ende dann doch zum Ziel führt, am Mittwoch eben gute Spiele abzuliefern und vielleicht sogar zu gewinnen.
Hast du denn was Vergleichbares erlebt als Spieler, sowas? Also, dass du in der Playoff-Serie, schwierig, schon sehr spezielle Konstellation, weil man sich ja schon gefragt hat, also eigentlich war die Frage danach so, was war das denn so? Weil keiner so richtig wusste, wie damit umzugehen ist, aber vielleicht aus deiner Spielerkarrierensicht, hast du irgendwas Ähnliches, Vergleichbares erlebt?
Naja, tatsächlich, als wir damals in den Euroleague-Playoffs waren, da haben wir habe ich ja in Polen gespielt und, da haben wir, die polnische Liga haben wir ganz guter Kontrolle gehabt und einfach das Spiel am Wochenende mal schnell verlegt und gesagt, wir bereiten uns da lieber auf die Euroleague weiter vor. Mhm. Und das war natürlich in dem Kontext ganz gut. Aber ja, ich habe da auch natürlich lange drüber nachgedacht und viel hier auch mit Leuten diskutiert. Und ich glaube, sowas kann immer mal passieren. Ja? Also das ist, wie ich eben schon gesagt habe, die Entscheidung ist, dass man was lernt am Ende des Tages. Aber ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ja? Also das ist erstmal, ist man nicht wirklich konzentriert. Dann ist auch immer die Frage, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also wir sehen alle Alba gegen Bayern natürlich als den absoluten irgendwie Klassiker und das Spiel Deutschlands. Ich weiß es halt nicht, ne? Wie viele Spieler von den Bayern haben kennen diese Konstellation so, ne? Also die meisten wissen vielleicht auch gar nicht, was das wirklich bedeutet.
Das heißt also
Neuzugänge, ja.
Viele Neuzugänge, viele, die nicht wirklich in Deutschland auch wirklich aktiv waren. Also selbst jemand wie Nijadžinović, ich weiß nicht, wie viel der bei der Mannschaft gerade ist, ja, der wird auch selber sein Training machen und sich da irgendwie wieder vorbereiten. Also wie viel Einfluss hat der auf die anderen Jungs zu sagen, ey, das ist das Spiel. Also die letzten Jahre waren da immer viele Spieler, die schon bei Alba gespielt haben oder auch bei Bayern gespielt haben. Natürlich ist da eine Rivalität, aber kennen die Jungs, die jetzt heute wirklich auch die spielentscheidenden Spieler sind, wissen die, was das bedeutet? Ich weiß es nicht.
Ja, es sah jedenfalls nicht so aus. Das Problem, glaube ich, ist auch, dass wir vielleicht die Leistung von Alba Berlin, wir neigen dazu, sie etwas zu unterschätzen, oder? Ich glaube, die Albatrosse haben ja schon in den ersten 20 Minuten auch unfassbar gut gespielt. Also es war ja gar nicht so, dass die Bayern, sie haben ja gespielt ohne Johnson und ohne Flaccadori. Da kam bei uns eher die Meinung hoch, sie wollen dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Sie haben also nicht Baldwin oder Lucic auf die Bank gesetzt, sondern eher die Spieler, die vielleicht nicht die Schlüsselspieler sein werden. Aber die Leistung von Berlin, wie schätzt du das ein? Waren die wirklich, also die waren ja wie aus einem Guss. Waren sie so gut, weil Bayern so schlecht war, oder sind sie so gut, weil sie jetzt wieder so gut sind?
Also, ihr habt absolut recht. Die Leistung, die Albert abgerufen hat, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das war hervorragender Basketball, vor allem defensiv. Waren sie einfach auf alles vorbereitet, was Bayern macht, und haben eben gerade die Spieler, die für die Kreation da sind. Und das muss man einfach sagen, das ist bei Bayern in diesem Jahr ganz klar. Das sind Baldwin, Sealy und Šiško. Und wenn die nicht kreieren, dann ist natürlich die Offensive, hat dann wirklich Probleme bei den Bayern. Und mit zwei Spielern früh in Foulproblemen wieder. Und dann irgendwie, ja, das ist natürlich dann immer ganz schwierig, ne, dann irgendwie da Offensive zu generieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Bayern natürlich auch seine Probleme hatte, die Defensive zu spielen, die sie spielen wollten, weil sie vorher nicht gescored haben, nicht zurückgekommen sind, weil Schiedsrichter ein bisschen kleinlicher gepfiffen haben als das, was sie vielleicht gewohnt sind, um wirklich diese extrem harte Defense zu spielen. Und Alba hat sehr gut gemacht. Die waren vorbereitet, die haben die in 1-gegen-1-Situationen hervorragend verteidigt. Und Bayern hat nie ein Spiel gefunden. Und das, glaube ich, schon muss man auch ganz, ganz viel den Alba-Spielern und der Strategie und der Vorbereitung einfach auch ankreiden und sagen, die haben dann einen wahnsinnig guten Job gemacht.
Ja, auffällig war, dass sie gerade dieses Switchen auch wirklich so gut ausgenutzt haben. Da war überhaupt gar nichts zu machen, was so ein bisschen immer dieses Paradestück der Münchner Defensive ist. Ist aus deiner Sicht generell das Problem der Münchner in dieser Saison die mangelnde Offensive? Also, um das berühmte Wort zu nutzen, die zu geringe Effizienz in der Offensive?
Ja, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass sie dadurch, dass sie unfassbar gute Defense spielen, einfach da viel wettmachen. Und am Ende des Tages, es ist immer schwer. Natürlich will man die perfekte Mannschaft aufs Feld schicken, aber ich glaube, das ist einfach auch im heutigen Basketball nicht möglich. Und die Konzentration ist, denke ich mal, auf der Defensive. Und eigentlich ist die Offensive natürlich immer noch absolut gut genug, auch mitzuhalten. Aber es muss halt beides funktionieren. Und wenn das, was dich ausmacht, die Verteidigung eben nicht funktioniert, dann wird es natürlich schwer, dann über vielleicht eine etwas schwächere Seite sozusagen dann so ein Spiel wieder umzubiegen. Ich glaube, die Bayern müssen am Ende des Tages immer Spiele über die Defensive gewinnen.
Mhm. Ich würde tatsächlich gerne noch, jetzt sind wir natürlich wieder sehr Bayern-lastig, aber klar, es geht morgen wieder gegen Mailand. Ich würde gerne zwei Spiele zurückgehen, weil auch da würde mich dein Blick interessieren, Jan, weil du auch sehr viele Situationen einfach erlebt hast. Du führst mit 19, du spielst wirklich mit den besten Basketball phasenweise und dann klar, es war klar, Mailand wird noch einen Run kriegen und der kommt dann halt sehr ungünstig und du wirst irgendwann nervös und dann kommt dieser unglückliche, also macht Gist noch zwei Freiwürfe daneben, macht Gist zwei Freiwürfe rein, bis bei plus eins. Und dann kommt diese vermaledeite letzte Offense, wo vielleicht ein Ticken zu spät geswitcht wird. Also zweiteilige Frage, A, eher die esoterische. Wie geht man damit als Spieler um, so was den Verlauf innerhalb eines solchen Spiels betrifft? Weil wir haben ja noch gar nicht über dieses Spiel gesprochen, weil es nach unserem letzten Podcast war. Deswegen würde ich schon noch gern einmal hier ausbreiten. Also Teil 1 der Frage, wie gehst du damit so um, gerade im Hinblick auch auf Spiel 2 und das Alba-Spiel? Und wie hast du die letzte Offense von Mailand gesehen, Jan?
Ja, also ich würde, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen, weil eigentlich ist diese letzte Aktion, ja, die sieht scheiße aus, da darfst du aber gar nicht zu kommen. Also wenn du 19
richtig,
Punkte führst,
richtig,
dann musst du halt im vierten Viertel irgendwie Offensive generieren und das haben sie nicht geschafft. Und
ist
das,
ein Erfahrungsthema,
was
glaube ich auch.
Ja. Ist ein Erfahrungsthema, aber ich glaube auch das, was funktioniert hat über beide Strecken, war DJ Sealy mit dem Ball in der Hand. Das hat hervorragend funktioniert. Nicht nur, dass er unglaublich gut gescored hat, aber er hat auch immer wieder seine Mitspieler gefunden. Er hat einfach so eine Gefahr ausgestrahlt, dass Ruhe auch, absolut, dass Mailand da unfassbare Probleme mit hatte. Und auch im vierten Viertel ist eine der wenigen wirklich guten Aktionen in der Bayern-Offense, ist, glaube ich, ein Pick-and-Roll, wo er dann den Pass auf James Gist spielt. Und davon ist man komplett weggekommen. Und das war ein bisschen schade zu sehen, weil sie einfach da ihre eigene Stärke nicht mehr ausgespielt haben, sondern sich irgendwie versucht haben, auf das zu konzentrieren, was vielleicht vor einer Woche oder vor zwei Wochen funktioniert hat. Das heißt, es darf gar nicht dazu kommen.
Es heißt, Baldwin hätte weiter auf der Bank sitzen müssen, Punkt.
Er war später auf der Bank, kann ich mich noch erinnern, Körne, dass du es sehr prominent gesagt hast, da wechselt der Baldwin aus und er kam dann halt die letzten drei Minuten, glaube ich.
Ja. Baldwin 0 von 6 im letzten Viertel und nur Isolation-Quatsch. Blödsinn.
Ja, ich weiß, also die Frage ist halt, ob man Baldwin auf der Bank sitzen lassen muss, weiß ich nicht, aber vielleicht kann man in der Situation einfach sagen, pass auf, wir geben den Ball trotzdem in DJs Hände, auch wenn Baldwin auf dem Feld ist. Und
mit mehr Ballhändler, was in Bamberger immer so geil funktioniert hat, eigentlich mit diesem dreiköpfigen Monster da hinten im
auf der Absolut, aber man muss sich dann halt auch abwechseln, ne? Es muss dann halt auch die Abwechslung da sein, das kann ja nicht so lastig auf einen Spieler laufen. Klar, die letzte Situation, du kommst raus aus der Auszeit und es wird wahrscheinlich angesagt, wir switchen alles und der erste Screen ist halt so ein bisschen halber Alibi-Screen, ja. Und das ist halt genau, das ist immer super schwer, wenn es halt kein richtiger Screen ist, dann denkst du, ich bleib lieber bei meinem Mann und der andere denkt aber, ich switch jetzt lieber. Und dann passiert genau das, was hier passiert ist. Ich glaube, zwischen Leon und zwischen JR, dass sie halt eigentlich beide am Ende den Blocksteller sozusagen verteidigen und dann, The Day einfach allein auf weiter Flur ist. Und dann hast du halt dieses Problem, dann ist das halt einfach eine blöde Abstimmungssache und dann verlierst du so ein Spiel. Damit umzugehen ist echt nicht einfach, weil du hast wirklich geführt und letztendlich weißt du auch, du musst eins von diesen Spielen in Mailand gewinnen, um eine realistische Chance zu haben aufs Final Four. Und du hast eigentlich die Chance gehabt und das tut natürlich schon echt weh.
Ja, wir werden, tatsächlich ist ja morgen Abend schon Spiel 3 und deswegen sind wir dann natürlich deutlich schlauer. Ein Spiel 4 wäre am Freitag, also vielleicht manche, die jetzt den Podcast hören, wissen schon deutlich mehr, als wir jetzt hier am Donnerstagmorgen.
Zu den Berlinern. Dienstagmorgen ist heute.
Dienstagmorgen, um Himmels Willen. Jan, zu Berlin. Die hatten ja nach dem Euroleague-Ende scheinbar auch einen kleinen emotionalen Einbruch, so möchte ich es mal nennen, nach der Heimniederlage gegen Braunschweig. Auch da vielleicht nochmal aus der Perspektive eines Ex-Spielers von dir, passiert dann sowas? Also wenn dann so eine Euroleague zu Ende ist, dass man denkt, okay, eigentlich soll es ja ein Vorteil sein, keine Reisebelastung, mehr Training, Konzentration auf die Liga, auf die heimische Liga, dass man trotzdem in so ein kleines Urlaubsloch fällt?
Ja, also ich glaube, ich habe noch keinen Spieler in meiner Karriere kennengelernt, der sich über mehr Training freut. Von daher, also ich fand das immer so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte, wenn man aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschieden ist und eben sich eine ganze Woche auf ein Spiel vorbereiten konnte und vor allen Dingen musste. Weil als Spieler willst du natürlich spielen, du willst so viele Spiele spielen wie möglich, du willst, willst diese Atmosphäre haben und du willst eigentlich natürlich nicht unbedingt so viel trainieren.
Also Training ist wirklich scheiße?
Ja, also ich fand Training, also ich
kommt das ja vom Coach an, oder?
Es kommt natürlich auch auf den Coach an, aber also die Reisebelastung, klar, das nervt manchmal ein bisschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Spieler draußen gibt, die lieber trainieren als spielen. Also das ist das glaube ich auf keinen Fall. Mhm. Ich glaube, also natürlich, also Alba holt erstmal natürlich nochmal einen neuen Spieler, den man irgendwie integrieren muss, ja, der auch einfach komplett nicht ins System von Naito passt, sondern ja, einfach komplett alles anders macht. Mit dem kannst du keine Hedge-Defense spielen, mit dem gibt es ganz viele Situationen, die einfach anders laufen. So. Das heißt, als Team musst du dich erstmal wieder neu finden, weil du jetzt jemanden in die Rotation integrierst, der eben nicht wie ein Schlüssel einfach ins Loch passt. Und ich glaube, das ist natürlich schon schwer. Wie du sagst, natürlich ist es immer enttäuschend, wenn man aus der Euroleague dann ausscheidet und in Anführungsstrichen nur noch BBL spielt. Und ich glaube, das sind viele Faktoren, die auch da wieder zusammengekommen sind. Und hab ich auch mit Nils lange drüber unterhalten vor ein paar Tagen. Und er sagt auch, wir mussten uns jetzt erstmal wieder neu finden als Team. Und ich glaube, genau das ist es. Und vielleicht haben sie das gemacht jetzt am Wochenende.
Die Sache mit Chris Kumachi, den du gerade angesprochen hast, der 2,22 Meter Riese da, ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar, so einen Spieler integrieren zu wollen, der ja riesig groß ist und entsprechende Qualitäten aufgrund der Größe mitbringt, aber eigentlich gar nicht in das System passt? Findest du das gut?
Also ich glaube schon. Ich glaube, dass die dass Alba natürlich auch über diese Bayern-Serie nachdenkt, ne? Und letztendlich brauchst du jemanden, der J.R. Reynolds unterm Korb ärgern und stoppen kann. Und ich hätte gesagt, dass auch ein Lammers wird damit seine Probleme haben. Und ich glaube, dass jemand wie Chris Kumachi da reinkommt und natürlich genau dieser defensive Stopper sein kann. Und wenn du es schaffst, den zu integrieren und der irgendwie seine 12 bis 15 Minuten spielen kann. Und ich glaube schon, dass das wert ist, diesen Spieler dann auch zu holen. Aber es ist halt dann, natürlich hast du dann deine Growing Pains und musst jetzt am Ende der Saison nochmal da ein bisschen umstellen. Aber ich glaube schon, dass gerade auch Alba und mit der Ito eine Mannschaft ist, die sich ja eh immer sehr mit sich selber beschäftigt und sehr viel Zeit auch im Training damit verwendet, sich selber zu finden. Ich glaube schon, dass die das auch schaffen. Und von daher glaube ich schon, dass es am Ende eine gute Verpflichtung sein kann.
Das heißt tatsächlich, ist das dann so, dass so ein Sportdirektor wie jetzt immer auch Reda denkt, wir brauchen einen gegen diesen Reynolds und holt dann den Kumachi und sagt zu Aito, du, ich habe dir einen geholt,
alleine wird er das sicherlich nicht entscheiden. Also da glaube ich, sind die beiden schon Team genug. Aber ich kann schon, also Aito ist schon jemand, der auch dann einfach mal was ausprobiert. Also wir hatten in unserer Zeit, hatten wir mal Peter Popovic zum Beispiel in Badalona. Und das war ein Spieler, der war der absolute Publikumsliebling, der ist reingekommen, den konnte im Lowpost kein Mensch stoppen. Und der hat vielleicht 5 oder 6 Minuten gespielt, weil er einfach, und Aito hat ihn geliebt. Er konnte auch nicht unsere Pick-and-Roll-Verteidigung spielen. Aber der ist reingekommen und den hat einfach keiner stoppen können. Wir haben einfach 5 bei den Ballen Lowpost geschmissen, der hat 10 Punkte gemacht, hat sich wieder hingesetzt. So, ne? Und das war sowas. Und ich glaube, das darf man bei Aito nicht unterschätzen. Der liebt solche Impulse, die er setzen kann, wie eine 2-3-Defense, wie eine 3-2-Zone, wie auf einmal eine 1-2-2-Zone, ja, sowas. Einfach mal 2-3 Angriffe reinschmeißen, den anderen einfach mal ein bisschen überlegen lassen, was passiert da gerade, und dann ist wieder alles normal. Und das liebt Aito. Und das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, also wie viele Spiele werden irgendwie mit 1 oder 2 Possessions entschieden? Und wenn du es schaffst, die andere Mannschaft dazu zu zwingen, mal 2-3 Possessions einfach über was anderes nachzudenken und vielleicht da Fehler zu machen, dann kann man da viel mit gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was Aito mag. Und ich glaube, deswegen passt das am Ende auch wieder zu ihm als Charakter. Mhm.
Wo würde ich schon mal dabei haben? Und du hast ja unter Aito gespielt. Aito hat ja in den letzten Jahren schon nicht nur Alba Berlin geprägt, sondern auch die Liga. Trotzdem ist er für uns immer noch nicht so richtig zugänglich. Natürlich hat das sprachliche Barrieren. Und es ist anders als jetzt so bei einem Trinkieri zum Beispiel oder bei anderen Coaches, die sehr nach außen auch leben und sehr vereinnahmend.
Aber zugänglich ist Trinkieri auch nicht.
Bitte?
Zugänglich ist Trinkieri auch nicht, er verkauft es nur anders.
Ja, ja, das meine ich ja. Aber bei Aito hat man immer das Gefühl, ich meine, du musst dir nur seinen Instagram-Account anschauen, der ist halt Vogelkunde. Also der ist halt ganz anders drauf, jetzt sag ich mal. Kannst du ihn ein bisschen näher noch bringen, mit der ganz simplen Frage, was er für ein Typ ist. Also ist er so ruhig und entspannt oder wird er auch mal lauter, wenn die Türen zu sind? Oder wie beschreib ihn denn doch mal für uns?
Also ich glaube, sein Instagram-Account beschreibt ihn am besten. Das ist Aito. Also Aito lebt natürlich Basketball, aber in der Sekunde eigentlich, wo er aus der Halle geht, ist er Privatperson und Privatmensch und hat ganz viele Hobbys, die ihm total viel Spaß machen. Mhm. Und ich habe viele Gespräche mit ihm immer so auf Auswärtsfahrten und so geführt damals und da ging es fast nie um Basketball, sondern immer um viele andere Dinge. Und also in meiner Erfahrung wird er nicht laut. Nie. Mhm. Also wirklich, ich glaube, wir haben ein Jahr lang bei ihm gespielt und ich kann mich nicht erinnern, dass es ein einziges Mal laut wurde. Sondern es war immer sehr sachlich, sehr erklärend, sehr auch besonnen, ja, also es gab nie die Diskussion, dass man auch irgendwie, man muss jetzt gewinnen, also da gibt es ja andere Trainer, die irgendwie total besessen sind, sondern für ihn war es klar, man kann Spiele auch mal verlieren und es ging halt darum, wie man dann auch mal verliert, aber dass er wirklich laut wurde, habe ich in meiner Karriere nicht erlebt.
Und Interviews mag er einfach gar nicht, oder? Oder ist das auf Spanisch anders? Nee, wobei, als ich mit ihm über das Olympiafinale 2008 gesprochen habe, das habe ich hier schon mal erzählt, da haben seine Augen geleuchtet. Das hat er gerne erzählt. USA, Spanien 2008 mit dem jungen Ricky Rubio, da hat er richtig ausgeholt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, dass er jemand ist, der schon gerne, ich glaube, Basketball auch dann wirklich diskutiert, auf sehr detailorientiert und sehr philosophisch.
Ja.
Aber ich glaube, dass er ist kein Mensch für 2 Sekunden Antworten, so, ne. Das ist halt einfach, und das ist halt auch Aito. Er kann, oder ich glaube, er will auch gar nicht irgendwie, etwas Geschehenes oder etwas da, was gerade passiert, irgendwie innerhalb von 2 Sätzen irgendwie abhandeln, weil er weiß, das tut der Sache einfach nicht gut und auch nicht recht. Wird
nicht gerecht.
Und, genau, wird dir nicht gerecht. Und, deswegen glaube ich, dass Aito jemand ist, der gerne, wie gesagt, also auch dann wirklich philosophiert über das, was passiert und über den Basketball, aber auch weiß, dass er das nicht in 2 Sätze packen kann und dann lieber, da seine kurzen Standardantworten kurz gibt.
Ja. Ja, großartiger Coach, überhaupt gar keine Frage und ein sehr, ja, dann ein extrem sympathisches Auftreten immer. Ich würde mir wünschen, dass man noch mehr so von ihm abschauen und lernen kann, also dass er noch mehr uns an die Hand nimmt, so würde ich es mal formulieren wollen.
Also finde eine ruhige Minute, glaube ich, und wirklich frag ihn mal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende des Tages, wenn er eine ruhige Minute hat und wenn man ihn wirklich so auf die Tiefgründigkeiten des Basketballs anspricht, dass er schon auch seine Philosophie teilen würde, das bin ich mir sicher.
Ja. Und er wird wahrscheinlich sehr, sehr auf 100%ig den Unterschied wissen zwischen Effizienz und Effektivität.
Wahrscheinlich schon.
Nicht so
vielleicht nicht auf Deutsch, aber.
So, in dem Zusammenhang frage ich euch beide, wer wird deutscher Meister nach dem Spielen der letzten Woche?
Jan, fang du mal an.
wahnsinnig schwer. Also ich glaube, die Bayern stehen gerade an einem absoluten Scheidepunkt in dieser Saison. Und wenn du jetzt auch die Euroleague eben verlierst, vielleicht sogar 3-0 ausscheidest, ich glaube, dann wird das super schwer, also mental zu verarbeiten und den Schalter umzulegen, um sich wieder komplett zu fokussieren. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Bayern in Topform dieses Jahr besser sind als Alba. Aber die Frage ist halt, ob sie es schaffen, das abzurufen. Also ich glaube, dass Bayern irgendwie es schafft und deswegen sage ich Bayern wird deutscher Meister.
Okay. Ja, also
Körni?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, dass eine sehr gute Defensive am Ende schon den Unterschied ausmachen kann. Und wenn die Münchner sehr gut verteidigen, dann ist das Wahnsinn.
Ja.
Aber wie gesagt, Best of 5. Keine Ahnung, also das kann auch Berlin
werden. Das ist super für ein Diskussionsformat.
Ja, aber was soll ich denn dazu sagen? Ich kann nicht sagen, Berlin wird das oder München wird das. Vielleicht wird es auch Ludwigsburg.
Ja, darum geht es ja, dass man diskutiert.
Vielleicht Ludwigsburg. Ludwigsburg deutscher Meister. Buff.
Ich sag da, ich glaube wirklich, dass... ich sehe Alba leicht vorne. Ich sehe Alba leicht vorne, weil sie einfach eingespielter sind auch. Und das alles zu verarbeiten, so wie du sagst, Jan... Das kann gut sein, dass sie das schaffen, auch innerhalb einer Serie und dass sie da wieder brutale Traktion kriegen. Aber so ein bisschen den Schritt hat Alba jetzt schon gemacht, den wir immer so ein bisschen vermisst hatten davor, als die ganzen verlorenen Finals waren. Das ist zumindest, ich glaube, davon könnten sie profitieren in einer möglichen Serie gegen Bayern, falls sie überhaupt gegeneinander spielen.
Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, so irgendwelche Rückschläge, die können mich auch wieder beflügeln. Also ich weiß noch, 2014, ja, dieses Wiederholungsspiel Bayern gegen Ludwigsburg, das hat da irgendwie auch was ausgelöst bei denen damals. Hat einen Schalter umgelegt und ich glaube schon, dass die Möglichkeit deutlich besteht, dass Bayern irgendwann diesen Schalter wieder findet, dass aus irgendeiner Situation wirklich genau diese Energie zieht, um da nochmal am Ende Vollgas zu geben.
Letzte Frage, Jan. Und auch da nochmal vor dem Hintergrund, dass du selber erfolgreicher Basketballer warst. Es scheint ja so zu sein, dass viele Teams damit liebäugeln, also am Ende der Saison unbedingt Vierter werden zu wollen. Ja. Weil das irgendwie besser ist. Also vom ganzen Playoff-Verlauf, ja. Die Oldenburger verlieren zu Hause gegen Ulm. Ja, also irgendwie ist es schöner, Vierter zu werden, weil das von der Konstellation im Laufe der Playoffs vermeintlich günstiger erscheint. Hat man als Spieler diese Gedanken oder ist das nur was Fans, Medien und ab und zu mal der Assistant Coach auf den Tisch bringen?
Also die Gedanken hast du maximal off the court. Wenn du aufs Spielfeld gehst, dann willst du immer die bestmögliche Leistung abliefern. Und also ich glaube nicht, dass ich jemals an irgendwas beteiligt war, wo Spieler auf dem Feld versucht haben zu verlieren. Dass man hinterher vielleicht oder vorher nach dem Spiel sagt, naja, eigentlich wäre es besser, Vierter zu werden. Und ob der Trainer dann auch so coacht, das weiß ich dann manchmal nicht. Aber ich glaube, als Spieler, wenn du aufs Feld gehst, wirst du immer 100% geben und immer versuchen, das absolute Maximum abzurufen und deinen besten Basketball zu spielen. Und also den du dann gerade spielen kannst. Aber niemand wird, glaube ich, aufs Feld gehen mit dem Hintergedanken, wir wollen heute verlieren, um Vierter zu werden. Das glaube ich auf keinen Fall.
Alles klar. Gut, dann sagen wir ganz lieben Dank. Ich weiß, absolut, du bist busy. In 7 Minuten wartet der nächste Geschäftstermin. Ich hoffe, dass alles perfekt läuft mit deinem Startup. Mach noch mal kurz Werbung für das Ding, was du da gerade machst. Ich finde das cool.
Ja, danke dir. Ja, nee, wir machen wir machen die Social-Media-Plattform für Gruppen, also Teams, die sich untereinander unterhalten, denen man zugucken kann. Das ist so ein bisschen, was wir tun und da sind wir noch ganz am Anfang, aber es geht vorwärts. Oh.
Ja, siehst du, und das Kind will auch was vom Papa.
Genau, jetzt gibt's noch ein bisschen Homeschooling nebenbei, müssen eine Maus malen und die mit der Katze verbinden, aber da bin ich auch gerade überfragt. Ich komme gleich und helfe dir.
Eine Maus malen und mit der Katze verbinden, aber ich bin nicht sicher, ob die Maus das wirklich will.
Nee, das dachte ich eigentlich auch. Also, es ist auch noch in Matheaufgaben eingebettet, also so ganz sicher weiß ich nicht, worum es gerade geht. Musst du das auch mal genau angucken.
Ich glaube, dass die Katze es möchte, aber die Maus nicht. Gut, okay. Dann würde ich sagen, jo, lieben Dank, Jan. Vielen Spaß Dank bei allem und wir sehen uns die Tage, wie auch immer.
Jawohl.
Ne? Cheerio.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Die Maus apropos mit der gewinnen, Katze verbinden. Mhm. Apropos gewinnen, ja genau. Das Gewinnspiel.
Ja. Was ist denn dein Fazit?
Das Fazit des Gewinnspiels von Feinschnabelwürze, ne, das sei an dieser Stelle erwähnt. Wir werden, oder in dem Fall wahrscheinlich ich, die Gewinner nachher bekannt geben.
Komm, ich muss noch einen Slot finden, weil du musst mir auch, spielst du mir dann Sachen zu aus der Bayern-PK, der ich nicht beiwohnen kann?
Ja.
Wenn ich noch eine Zeit finde, um...
Ja, das liegt ganz allein in deinem Tagespensum. Wenn du mir einen Slot gibst, dann werde ich natürlich dir Dinge aus der Bayern-PK zuspielen. Ich werde dir die Gewinner des Feinschnabel-Würze-Gewinnspiels vorspielen.
Was ist denn die Systematik? Das hätte mich hauptsächlich interessiert.
Nun, ich habe alle Mails. Im Übrigen, es ist eskaliert, dieses Gewinnspiel. Es ist komplett eskaliert, was die Teilnehmer
anzahlt. Es gab brutal viel Zuschriften.
Ja, brutal. Also da schon mal, also das ist Wahnsinn. Ja. Die kommen alle in einen Ordner. Dann sind die Mails ja nummeriert, wenn man so will. Also von 0 bis 1000. Und dann schmeiße ich den...
der berühmte Zufallsgenerator.
Den Zufallsgenerator, was machst du, an Siri?
138 kommt,
genau. Dann also musst du dann abzählen. Hallo, ey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 0 und 1000. Und dann sagt Siri 427.
Echt, das geht?
Ja.
Warte mal.
Das mach geht mal.
Ah, mein Handy ist ja auf Englisch eingestellt.
Warte mal.
Hey Siri, tell me a number between 0 and 1000. Oh, Moment. Sie kann doch Deutsch.
Natürlich
ist es Deutsch angestellt. Ich spreche sogar mehrere Formen von Deutsch. Du kannst meine Sprache in den Siri einstellen.
Aber hast du das letzte Mal Siri benutzt?
Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 0 und 1000. Ja gut, da steht jetzt 628, sie sagt nichts.
Sie sagt nichts, dann hast du vielleicht auf stumm gestellt.
Oh, das hat nicht so toll funktioniert. Ich wollte jetzt sagen, die Zahl, ja.
Aber die Zahl 628 wäre, das mache ich viermal also, und dann haben wir vier Gewinnerinnen, Gewinner. Und im Übrigen, großes Kompliment. Ich glaube, wir haben nicht eine einzige Zuschrift bekommen, wo nur der Name des EuroLeague Champions war, sondern alle haben auch den jeweiligen Spieler genannt. Also, um das aufzulösen, Virtus Bologna, Manu Ginobili, das ist die Lösung des Gewinnspiels.
Und damals noch Kinder Bologna.
Damals noch Kinder Bologna. Und die Teilnehmerinnenzahl war enorm und die GewinnerInnen werden nachher bekannt gegeben. Am Ende unserer heutigen Folge.
Ich glaube, du warst noch nie so gut organisiert bei so einer Aktion, nenne ich es mal. Wir hatten ja schon diverse Aktionen.
Ja, das ist alles hier auch rechtlich top. Also, ne? Und auch alle haben, also viele haben brav drunter geschrieben, dass sie einverstanden sind mit der Weitergabe ihrer E-Mail-Adresse. Also vorbildlich, lieber Abdis, vorbildlich.
Ja. So, also die dann, Brühe, alle sind heiß auf die Brühe.
Alle sind heiß auf die Brühe, ja. Und ich habe auch Zuschriften bekommen von Menschen, die dort bestellt haben schon. Also ich glaube, die Firma darf sich nicht und wird sich nicht und hat sich auch nicht beschwert über die Werbung. So, jetzt haben wir 9.58 Uhr. Wir machen jetzt den virtuellen Cut.
Denn Xandi muss... Das ist der transparente Podcast. Ja, ja. Ich muss los.
Xandi muss los, aber er kommt wieder.
Schick dir einen Slot.
Du schickst mir einen Slot und ich rufe jetzt an bei Sebastian Machowski.
Ach ja, das ist ja noch dazwischen.
Ui, ja, da musst du mir, ach, der kommt Gott, ja auch Gott, noch, der unser chinesische Trainer. Also die Hintergründe von dem Ganzen sind extrem interessant, extrem unterhaltsam. Sebastian Machowski war in den letzten
Monaten. Ich würde das so gern hören.
Ja. Verdammt. Ich schick dir einen Link vom Podcast. Und?
Er ist ja auch einer unserer absoluten Klassiker auf dem Launchpad.
Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Genau.
Das war Sebastian Machowski.
Und der hat 6 Monate jetzt erlebt in China. Da kann ich euch garantieren, das ist so hörenswert. Das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und solange Xandi seine Calls macht, rufe ich Sebastian an.
Machst du deinen Call?
So, zack, bumm, da haben wir Sebastian Machowski frisch zurück aus China. Seit wie vielen Tagen bist du wieder da? Hast du dich schon wieder zurechtgefunden in heimischen Gefilden?
Ich bin seit fast einer Woche hier. Mittwoch bin ich angekommen. Genau, ich musste mal eben denken. Das ist schon anders hier. Also von 0 auf 100 entschleunigt im Familienleben.
Ja.
Vom Basketballgefängnis in den Lockdown. Und das ist natürlich schön, wieder zu Hause zu sein nach 8 Monaten, wieder bei der Familie zu sein. Die Kinder haben sich natürlich riesig gefreut. Und heute Morgen habe ich meinen Sohn in die Schule gebracht, war mit meiner Tochter beim Kinderarzt, war eben auf dem Markt einkaufen. Und jetzt sitze ich entspannt auf dem Sofa. Also es ist schön, wieder hier zu sein.
Ja, ich habe unsere Hörerinnen und Hörer schon vorgewarnt, weil wir hatten ja schon mal ein Gespräch geführt und ich fand das extrem spannend und aufregend. Aber lass uns dann doch noch mal jetzt hinten anfangen. Also Treffen mit der Familie. Wenn du das jetzt gerade schon so schön schilderst, wie haben die Kinder reagiert, wenn man den Papa nach 8 Monaten das erste Mal wieder sieht? Das musst du uns einmal kurz beschreiben.
Sie haben mich am Flughafen Bremen abgeholt und es gab tatsächlich Freudentränen, auch bei meinem Sohn. Mhm. Und es waren jetzt wirklich 8 lange Monate. Es war ja nun mein zweites Engagement schon in China. Beim ersten Mal konnte ich zumindest in den Nationalmannschaftsfenstern im November und im Februar sowie auch in der Spielpause fürs chinesische Neujahrsfest, dem Spring Festival, jeweils für 3 Tage nach Hause kommen. Ja, also ich war eine Woche unterwegs, um 3 Tage zu Hause zu sein.
Wahnsinn,
aber das hat sich natürlich gelohnt und hat da den Kindern natürlich auch mal Papa in real gezeigt und nicht nur wie jetzt die letzten Monate eben am Videotelefon. Und wie gesagt, die Freude war riesengroß, auch bei mir natürlich. Und ich habe schon gemerkt, also Einzelhaft für so lange Zeit, das ist nichts für mich, also egal in welchem Land. Und das ist schon hart. Ich meine, der Job ist eh schon nicht unbedingt familienfreundlich und der hat's, die ganze Situation hat es jetzt nochmal umso schwerer gemacht.
Genau, jetzt dröseln wir das einfach nochmal komplett auf. Du hast gearbeitet als Coach für ein Erstligateam, so nenne ich es mal einfach, in China, und zwar ein Team, das in Shenzhen angesiedelt ist, also war ja auch ein WM-Austragungsort, aber jetzt geht's schon los. Die sind da, die heißen zwar Shenzhen, aber die spielen da gar nicht. Das ist schon mal die erste lustige Geschichte.
Ja, wir spielen dort, also jetzt hast du es auch ein bisschen verwechselt. Also der Verein heißt tatsächlich Shenzhen Aviators, ist in der höchsten Spielklasse in China, in der CBA, dabei und kommt allerdings aus Dongguan. Das ist die Nachbarstadt.
Genau. So rum war es.
Und genau, die Spiele vor 2 Jahren haben wir auch tatsächlich in Shenzhen ausgetragen. Und diese Saison jetzt, in der abgelaufenen Saison, wobei, also heute geht das Finale erst los, aber wir sind halt schon ausgeschieden in den Playoffs. Und diese Saison wurde komplett als Bubble gespielt in einem Ort, also auch einer Millionenstadt natürlich, die heißt Zhuji in der Nähe von Hangzhou. Und das ist so 2 Stunden südwestlich von Shanghai, um das mal so einzuordnen. Und da waren also alle 19 Teams der Liga und haben die Saison in 3 Blöcken, 2 Monaten dort als Bubble gespielt.
Ja, insofern eine ganz kuriose Geschichte, wie ich finde, weil in den letzten Monaten man ja eher dachte, dass es Corona in China gar nicht mehr so gibt. Aber kannst du uns erklären, wie das dann im Profisport da momentan abläuft? Also das Leben so auf der Straße, sage ich mal, das öffentliche Leben ist relativ normal wieder, aber solche Events wie jetzt Basketballspiele, Fußballspiele werden dann doch in der Bubble ausgetragen?
Das ist richtig. Also wir hatten auch keine Fans. Wir haben alle 2 Tage gespielt. Die 19 Teams waren in 2 Hotels untergebracht. Wir durften das Hotel auch nicht verlassen. Wobei außerhalb, also in der Stadt, im normalen Leben, gab es bis auf die Maske im Gesicht bei vielen Menschen eben keine Anzeichen dafür, dass überhaupt Corona existiert. Es gibt offiziell wohl auch so gut wie keine Fälle in China. Das Land ist einigermaßen Corona-frei, wobei halt, wie gesagt, trotzdem die Maske Pflicht ist. Sie war es auch bei den Hotelangestellten, allerdings nicht für uns, für die Spieler, Trainer, den ganzen Staff, die dort im Hotel gewohnt haben. Wir sind dann also einmal am Tag mit dem Bus zur Halle gefahren. Es gab 2 Arenen, wo gespielt und trainiert wurde. Und das war sozusagen unser Freigang. Und da konnten wir uns also auch relativ frei bewegen. Allerdings direkt im Anschluss dann wieder zurück ins Hotel. Und das hat es halt ein bisschen müßig und, wie ich finde, auch mental sehr anstrengend gemacht, dass man halt jeden Tag dieselben Leute da gesehen hat, dasselbe Essen vorgesetzt bekommen hat und eben einfach nicht vor die Tür durfte.
Ja, also das muss man sich wirklich mal vorstellen. 6 Monate Hotel, Halle, Halle, Hotel, sonst nichts. Das ist wirklich ja wie Einzelhaft oder wie ein Gefängnisaufenthalt fast.
Ja, überspitzt ausgerückt natürlich, weil es eben einfach keine Abwechslung gab. Ja, also klar, Internet gab's, die Spiele wurden auch tagtäglich im Fernsehen gezeigt, aber ansonsten kann man sich da halt auf dem Hotelgang ein bisschen bewegen. Es gab einen kleinen Kraftraum, es gab ein winziges Schwimmbad, wo man sich halt mal austoben durfte. Die Spieler hatten zumindest noch die Gelegenheit, in der Halle ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Ich habe es dann halt auf dem Laufband versucht. Die haben halt so einen zweiten kleinen Kraftraum da in so einem Seminarraum noch installiert, haben da lieblos so ein paar Gewichte reingeschmissen. Also das war alles andere als Spaß, muss ich gestehen. Die ganze Situation war sicherlich auch für die Spieler extrem anstrengend. Ich habe natürlich mit denen auch mal jetzt im Anschluss an die Saison geredet, habe sie gefragt, wie sie das dann empfunden haben. Die meinten also auch lieber die Reisestrapazen. China ist ja ein großes Land, da muss man halt auch viel fliegen. Man spielt, wie gesagt, alle 2-3 Tage und lieber das, als nochmal so eine Bubble-Saison spielen zu müssen.
Ja. Ja, und vom sportlichen Verlauf her war es ja so, hattest du mir erklärt, dass es eine relativ lange, an Anzahl der Spielen gemessen, reguläre Saison gab und die Playoff-Geschichte beginnt mit einem Do-or-Die-Spiel. Also das ist ja auch wahnwitzig, oder? Du spielst, wie viel waren es, über 50 Spiele und dann Playoffs und das ist dann ein einziges.
Ja, wir haben 52 reguläre Saisonspiele gemacht. Mhm. Wir waren letztlich 9. Die Plätze 1 bis 4 waren qualifiziert fürs Viertelfinale. Die Plätze 5 bis 12 haben analog zur NBA auch so ein Play-In-Spiel gemacht. Also 5. gegen 12., 6., 11. und so weiter. Mhm. Wir mussten als 9. eben gegen den 8. spielen. Und haben es leider verloren. Ja. Das heißt, wir haben gegen Beijing gespielt, die haben wir in der Saison auch 2-mal geschlagen, haben dann leider dieses Spiel auch nicht in Bestbesetzung machen dürfen, machen können, weil nämlich unser bester chinesischer Spieler, unser Center, meinte ein paar Tage vor diesem Spiel das Hotel zu verlassen.
Also,
dabei wurde er erwischt.
Das hast du mir ja schon geschrieben. In dem Moment habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also ihr seid da 6 Monate kaserniert und der Kerl, der hat da die Nerven verloren und ist einfach gegangen, kurz vor dem wichtigsten Spiel des Jahres. Kann man das so kurz?
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mal, ob er nur einmal draußen war. Ich bin mir auch sehr sicher, dass auch andere Spieler das Hotel verlassen haben. Ah. Also ich meine, an der Tür saßen 2 Sicherheitsleute, aber es gab natürlich Gelegenheiten, auch dieses Hotel zu verlassen. Das war ja nun wirklich tatsächlich auch kein Gefängnis mit Sicherheitsanlage und weiß ich nicht, wie viele Türen und Schlössern. Man konnte da sich schon einigermaßen frei bewegen, aber es ist halt rausgekommen. Und daraufhin, weil das rausgekommen ist, der Junge ist scheinbar auch in irgendeine Auseinandersetzung geraten.
Oh je.
Das Video dazu gab es irgendwie bei TikTok. Und dann musste die Liga halt handeln und hat ihn für dieses Spiel suspendiert.
Ah, ja, ja.
Daraufhin hat die Liga aber auch nochmal bei dem Sicherheitsvideo des Hotels nachgeschaut, wer da noch so das Hotel verlassen hat. Und hat daraufhin bei unserem Gegner gleich 4 Spieler suspendiert.
Jesus.
Weil die scheinbar auch das Hotel verlassen haben. Also insofern, vielleicht war ich der einzig Dumme, der es eben nicht getan hat. Aber es ist halt rausgekommen, es hatte Folgen und für uns die weitaus schwerwiegenderen, weil ohne diesen Spieler waren wir eben defensiv bei weitem nicht auf der Höhe. Wir konnten das Pick and Roll des Gegners nicht stoppen. Und
obwohl die auch ohne 4 Spieler dann waren.
Ja, wie gesagt, das hat so bei denen aber nicht so viel ausgemacht. Mhm. Genau. Und unser Ami hat irgendwie noch 44 gemacht, er hat es versucht, aber es hat eben nicht gereicht, weil wir die defensiv nicht in den Griff gekriegt haben.
Eieiei. Jetzt bist du das zweite Mal bereits dort gewesen. Eine super spannende Erfahrung, sicherlich vor dem basketballtechnischen Hintergrund, aber vielleicht dann doch auch eher nicht. Oder kannst du uns die großen Unterschiede des chinesischen Basketballs zum europäischen Basketball kurz skizzieren?
Also erstmal hat der Verein vor 2 Jahren einen Trainer gesucht in der Rolle des Assistenztrainers, allerdings mit Headcoach-Erfahrung. Insofern war ich dafür natürlich bestens qualifiziert. Allerdings war ich mir auch nicht ganz bewusst, wie der chinesische Basketball denn so gespielt wird. Mhm. Und es ist dieselbe Sportart, aber es ist ein anderes Spiel. Es gibt innerhalb der Mannschaften doch eine qualitative Diskrepanz zwischen den ausländischen Spielern, die größtenteils aus der NBA kommen und auch fürstlich bezahlt werden dort in China, und den einheimischen Spielern, weil eben einfach nicht genug Qualität da ist für damals waren es 20, jetzt sind es nur noch 19 Teams. Also so viele gute Spieler gibt es einfach nicht, um da Basketball auf höchstem Niveau zu spielen. Das heißt, die Mannschaften, die oben in der Liga stehen, die jetzt auch das Finale bestreiten, da ist dann versammelt die gesamte chinesische Nationalmannschaft. Die ganzen Nationalspieler sind da vertreten. Die haben mit Sonny Weems, Marshawn Brooks, einfach sehr gute Amis auch. Jetzt im Finale steht übrigens auch Kyle Fogg mit seinem Team von Liaoning. Den kennt man ja aus Deutschland auch noch.
Bremerhaven.
Der zweite Ausländer bei denen. Ja. Genau, ich habe ihn gecoacht.
Genau. Spiele.
Und O.J. Mayo ist da der zweite Ami, also sehr hochkarätige US-Amerikaner als Imports. Das heißt, das Spiel sieht oftmals auch so aus, dass es heißt, gib dem Ami den Ball und geh aus dem Weg. Das ist so die offensive Taktik. Defensiv heißt es, geh mit 2 oder 3 Mann auf den Ami, damit er passt.
Mein Gott.
Und lebe damit, dass der Chinese wirft. Also das ist ganz böse ausgedrückt.
Ja,
ja, ich weiß, es ist sehr überspitzt formuliert. Aber mehr als ein Quäntchen Wahrheit ist eben halt doch dabei.
Mhm.
Und weil man eben ja die Amis großenteils nicht stoppen kann. Also zum Beispiel bei einem Team spielt mit Dominic Jones, ein Amerikaner, der macht gerne mal so um die 50 Punkte pro Spiel. Der hat die Liga jetzt, ich glaube, angeführt statistisch mit, lass es 38, irgendwas Punkte sein.
Mhm.
Und damit kommen die halt auch in die Playoffs. Ja, also die sind auch in der ersten Runde ausgeschieden, aber das reicht halt, um da in China Erfolg zu haben.
Das heißt, du bist hin und her gerissen, denke ich mal, oder? Das ist einerseits ein recht gut bezahlter Job mit einer interessanten Kultur auch im Hintergrund. Also ich war ja selber 2019 in China und finde das Land eigentlich großartig, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber auf Dauer möchte man vielleicht doch wieder zurück nicht nur wegen der Familie, die könnte man ja eventuell irgendwann mal nachholen, aber auch von den ganzen Begleitumständen würdest du eher den europäischen Basketball bevorzugen?
Also das sind ja, es sind ja ganz viele Punkte, die du da jetzt mit reinbringst. Rein sportlich, um bei diesem Thema zu bleiben, natürlich stelle ich mir diese Mannschaftssportart ein bisschen anders vor. Also gerade auch bei Kyle Falk und Bremerhaven war mein Ansatz, als ich da als Feuerwehrmann während der Saison hinkam, einfach zu sehen, dass diese Mannschaft als solche auch auftritt und spielt. Dass man eben nicht mehr Ballverluste als Assists statistisch im Durchschnitt hat, sondern eben mannschaftsdienlich spielt, den Ball laufen lässt und den freien Mann findet. Und eben nicht nur heißt, hier, du bist der beste Spieler, du wirfst jetzt jedes Mal. Mhm. Das kann natürlich auch mal klappen und in den spielentscheidenden Situationen ist es vielleicht auch der richtige Weg, aber eben nicht für 48 Minuten. Die chinesische Liga ist halt sehr an die amerikanische angelegt. Ich glaube, nächstes Jahr sollen es noch mehr Spiele werden. Da wird der Spielplan noch voller, noch enger. Und das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung und auch eine spannende Aufgabe für mich gewesen in diesen 2 Jahren. Auch wenn ich das eben so negativ berichtet habe, so ist es doch eine sehr positive Erfahrung und auch mit den ganzen Facetten auch prägend irgendwo. Und ich kann mir auch vorstellen, in diesem Konstrukt so weiter zu arbeiten, auch wenn es natürlich nicht leicht war, jetzt in diesem Jahr auch noch mit einem Rookie-Headcoach arbeiten zu müssen. Mhm. Und also nicht nur die Spieler vielleicht coachen zu müssen, sondern an der Stelle eben auch noch den Headcoach.
Das heißt, Pläne gibt es noch nicht für die kommende Saison. Du kannst dir auch vorstellen, wieder hier zu arbeiten, was ja ein ganz spannendes Thema ist. Wir haben das hier im Podcast schon einige Male diskutiert, der Stellenwert von deutschen Trainern im eigenen Land. Da gab es immer wieder mal auch Stimmen von deutschen Trainern, die sagen, es ist schon ein bisschen komisch, wie gering oft die Wertschätzung ist für deutsche Coaches in der BBL. Wie ist da so deine Sicht aus der Ferne? Ist das ein Problem, dass die deutschen Vereine doch eher manchmal lieber ja vielleicht einen Amerikaner nehmen oder wie auch immer, einen Finnen oder einen Slowaken oder Slowen, wie auch immer? Ist der Stellenwert der deutschen Coaches nicht gut genug in Deutschland?
Also es ist ja nun keine Stimme aus der Ferne letztlich, wenn ich meinen Senf dazugebe. Ich erfahre das ja leider am eigenen Körper. Es ist einfach schwer, nicht nur im Gespräch zu sein, zu bleiben, sondern dann auch das Interesse bei den Entscheidungsträgern zu wecken, um da auch in den engeren Kreis der potenziellen Kandidaten für so einen Job zu geraten. Es ist einfach nicht nachzuvollziehen aus meiner Sicht. Das heißt jetzt nicht, dass die ausländischen Trainer ihr Handwerk nicht verstehen. Ich sehe halt, wie in anderen Ländern gearbeitet wird, wie in anderen Ländern die eigenen Trainer auch geschützt werden durch Regularien. Ich sehe, wie in anderen Ländern ein Trainer seinen Job verliert und am nächsten Tag bei einer anderen Mannschaft angeheuert wird. Einfach weil auch da natürlich eine gewisse Qualität ist. Und die würde ich mir jetzt auch zusprechen wollen. Mhm. Ich habe gezeigt, nicht nur in Deutschland, auch in Polen, wo ich gearbeitet habe, dass ich den Job beherrsche und auch den Clubs und den Mannschaften und auch den Spielern Erfolg bringen kann und sie weiterbringen kann. Also insofern würde ich mir natürlich wünschen, auch in der nahen Zukunft wieder in Deutschland arbeiten zu können und zumindest auch zu einem Gespräch vielleicht mal mit den entscheidenden Leuten eingeladen zu werden, um ihn vielleicht auch mal näher zu bringen, wie denn mein Verständnis von diesem Sport ist. Eben vielleicht auch anders, als er in China gespielt wird. Um einfach mal auch den Leuten, nicht nur mich, wie man mich vielleicht aus dem Fernsehen kennt, du hast mich ja auch schon mal interviewt, sondern vielleicht auch mal, was hinter der Kulisse des Trainers da eigentlich so für ein Mensch steckt. Weil ich glaube, das können auch die wenigsten abschätzen. Und keiner von diesen Leuten war jemals bei mir im Training, hat gesehen, wie arbeitet denn Sebastian zum Beispiel mit den Spielern. Mhm. Ja, und ich finde, das ist auch ein ganz bezeichnender Punkt. Die chinesischen Spieler in Shenzhen, die haben gesagt, bring doch Sebastian bitte für diese Saison zurück. Die wollten mich da haben. Und insofern, das ist natürlich ein sehr schönes Zeichen und auch denke ich, dann ein gutes Zeugnis für meine Arbeit. Mhm.
Muss man tatsächlich am Ende des Tages mit solchen Regularien arbeiten, die du gerade angesprochen hast? Also muss das irgendwie tatsächlich von der Liga, so wie eine 6+6 Regel jetzt bei den Spielern, muss es sowas auch für Coaches geben?
Ich weiß nicht, ob es das muss. Ich würde mir einfach wünschen, dass dass diese Identität einfach, dieser Identitätsgedanke ein bisschen mehr verfolgt wird an der Stelle. Und ich glaube, dann wird genauso auch an der Stelle sich beweisen und bewahrheiten, dass natürlich auch deutsche Trainer den Erfolg bringen können, wie in der Vergangenheit ja auch. Ja, und die Zahl wird, glaube ich, gerade immer geringer. Ich weiß gar nicht, wie wenige es momentan in der deutschen Liga sind. Und das ist das komplette Gegenteil zu allen anderen europäischen Ligen, die definitiv auch eine Identität haben. Ja, und wenn das gewollt ist von der Liga, dann muss man vielleicht auch in der BBL mit einem Regularium arbeiten. Aber letztlich, ja, ich glaube, Qualität setzt sich durch. Und ich würde mir halt wünschen, dass auch bei den Entscheidungsträgern auch da ein bisschen nationalistisch vielleicht gedacht wird.
Mhm. Ja, wenn man sich alle Teams anschaut, viele deutsche Coaches gibt es nicht. Also wir haben in Gießen Rolf Scholz, wir haben, jetzt hoffentlich vergesse ich keinen, wir haben natürlich Dennis Wucherer in Würzburg. Und das war es, glaube ich, auch schon, oder? Ansonsten, Raul Korner wird mir verzeihen, dass ich den Österreicher da auch rausnehme in Bayreuth. Aber ja,
ja, Mladen Rijančić ist jetzt auch schon sehr lange hier.
Ja, genau, das ist ja im Grunde auch. Ja. Also klar, wir haben viele, die schon viele Jahre in Deutschland sind. Also auch ein John Patrick ist ja gefühlt deutsch, sage ich mal einfach. Der ist ja auch schon seit 20 Jahren hier. Aber ja, klar, also es ist ein spannendes Thema. Wir haben das auch mit Dennis Wucherer hier schon mal diskutiert, der Stellenwert der deutschen Coaches. Du hast es sehr schön dargelegt, dass es dass eigentlich die Initiative von den handelnden Personen ausgehen muss und dass man vielleicht einfach mal direkt vor der Haustür schaut, bevor man irgendwo in der Welt jemanden ohne die Arbeit abschätzend oder abschätzend bewerten zu wollen, einfach mal vor der eigenen Tür schaut. Sebastian, das sind viele super interessante Geschichten. Wie verfolgst du denn jetzt dieses chinesische Finale? Um ehrlich zu sein, habe ich richtig Bock, das zu gucken. Aber kann man das gucken in Deutschland irgendwie? Oder muss man da Xi Jinping anrufen und sagen, schalt mal irgendeine Leitung frei? Wie geht das?
Also wenn du jemanden anrufen könntest, dann mach das doch mal, weil ich glaube, du kannst es ja nicht sehen.
Kann man nicht
sehen.
Das
ist natürlich auch alles geo-geblockt. Mhm. Nein, leider nicht. Also ich werde auch nur mit meinen Kontakten hier über WeChat nachher mal fragen, wie es denn so war. Mhm. Und werde mir die Statistiken angucken. So in 2-3 Stunden kann ich dann das Ergebnis, glaube ich, dir sagen. Aber ich glaube, gucken werde ich es auch nicht können. Vielleicht ein paar Highlights oder so auf WeChat, die da gepostet werden. Aber das ganze Spiel werde ich nicht gucken.
Ist das ein einziges Spiel oder ist das auch eine Serie?
Es ist eine Serie Best of Three. Halbfinale, Finale, Best of Three.
Ah, okay. Jetzt interessiert es mich dann schon. Also das ist
das war noch guter Basketball. Ja. Also das ist wirklich, also Guangdong Tigers, der amtierende Meister, die spielen echt einen tollen Stiefel. Und das wäre auch mal interessant, so eine Mannschaft im europäischen Vergleich zu sehen. Wie würden die denn hier aussehen? Das würde mich wirklich interessieren. Und auch Liao Ning vielleicht sogar favorisiert im Finale jetzt mit Kyle Falk und OJ Mayo und auch sehr guten chinesischen Nationalspielern. Also das wird, glaube ich, eine spannende Serie.
Ja, China, Basketball in China ist ja sehr, sehr populär. Das hat einen höheren Stellenwert als zum Beispiel bei uns. Also das hat man ja auch damals bei der WM gesehen. Das Interesse der Chinesen selber war da enorm. Was nimmst du noch an anderen Erfahrungen mit aus den 8 Monaten, auch wenn du natürlich aufgrund der Bubble wenig Kontakt hattest jetzt zu Chinesen oder in generell zum sozialen Leben, aber was sind so Sachen, wo du sagst, ja, das war eine positive Erfahrung oder eine negative Erfahrung, die du jetzt mit verarbeiten kannst und mitgenommen hast?
Also positiv sowieso. Also auch wenn da natürlich negative Aspekte dabei sind, aber ich habe es schon angedeutet, ich finde das alles sehr positiv. Ich reise sehr gerne, ich lerne sehr gerne neue Kulturen und Menschen und Sprachen kennen. Auch wenn ich jetzt Chinesisch leider nicht so gelernt habe, weil es mir dann doch sehr schwer gefallen ist. Ich habe das als Spieler schon sehr gerne gemacht, jetzt als Trainer auch. Insofern, ich finde das sehr bereichernd. Ich glaube, da geben mir auch meine Kollegen recht, die sicherlich in ähnlich schwierigen Situationen bei anderen Clubs waren, aber auch andere Trainer, Kollegen, wie zum Beispiel auch Matthias Fischer, der gerade in Japan arbeitet.
Genau, ja.
Der ist da sehr positiv angetan und will da, glaube ich, auch gar nicht mehr weg, weil man da einfach eine sehr, sehr sympathische, sehr offene Menschen auch kennenlernen kann, wenn man dann mit ihnen reden kann, sei es per Dolmetscher oder man findet halt auch einen, der Englisch kann. Und insofern ja, wäre es nicht mit dem sehr, sehr großen Wehmutstropfen von der Familie getrennt zu sein, dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, da wieder hinzugehen. Mhm. Also Klar, BBL, Deutschland, erstes Ziel, aber ansonsten bin ich sehr gerne Basketballtrainer und muss natürlich auch schauen, dass ich dann die Kinder ernähre an der Stelle.
Ja, natürlich, dann logisch. Ja, dann bist du kaum ein paar Tage hier und hast bestimmt auch BBL geschaut, denke ich mal, oder? Und warst, so wie wir, auch etwas perplex über das Spiel München gegen Berlin am letzten Sonntag?
Ja, das schon, wobei das habe ich nur, ich habe kurz reingeschaut, zweite Halbzeit und gleich wieder ausgemacht, weil ich dachte, die haben das irgendwie abgeschenkt, weil die Priorität halt eben doch bei der Euroleague liegt. Die Spiele habe ich mir angeschaut und habe natürlich auch, habe hier mit dem Fernseher angeschrien, dass man doch bitte jetzt nicht dieses Spiel verlieren darf, das erste, mit 19 Punkten und mit 19 Punkten geführt, um dann mit einem zu verlieren. Ne? Das ist schon sehr bitter. Also Euroleague habe ich mir auch in China angeschaut, so als Schmankerl zwischendurch die Highlights, um fernab von dem chinesischen Basketball dann doch mal wieder Teamsport zu sehen. BBL habe ich natürlich auch verfolgt, so gut es geht, mit den Highlights und über VPN ging das dann doch mal. Aber letztlich, ich bin sehr gespannt, wie die Playoffs dann aussehen werden. Es gab sehr viele spannende Ergebnisse. Hamburg spielt auch eine tolle Rolle, Crailsheim immer noch oben dabei. Also ich bin sehr gespannt, ob die Favoriten sich dann gegen die vermeintlich kleineren durchsetzen werden am Ende.
Ja. Sebastian, ganz lieben Dank für deine Zeit. Basketball Deutschland hat es wahrgenommen. Du bist wieder da und, wenn ich das so sagen darf, stehst zur Verfügung für alle möglichen Gespräche. Wir können ja ruhig Werbung hier machen für Sebastian Machowski. Wir würden uns freuen, wenn du dem deutschen Basketball wieder in irgendeiner Form zur Verfügung stehen würdest.
Würde mich auch freuen.
Ja, vielleicht ergibt sich irgendwas. Das Trainerkarussell hat ja bereits begonnen, sich zu drehen für die kommende Spielzeit mit Sebastian Gleim in Crailsheim. So, dann lieben Dank, gute Zeit, weiterhin gute Eingewöhnung und genieß einfach erstmal die familiäre Strukturen. Das ist das, worauf es ja im Leben eigentlich ankommt.
Das werde ich tun. Vielen Dank.
Gute Zeit.
Mach's gut.
So, das war Sebastian Machowski und das Schöne ist, dass wir jetzt einfach wieder den Xandi mit reinholen in unser Boot. Xandi, wie war es im Call?
Guten Tag.
Da ist er wieder.
Wie war es im Call?
Ja. War es so spannend wie mit Daniele Baiesi? Denn das gab es in der Zwischenzeit ja auch noch. Da war ich
ja,
dann
ich
in
bin,
der Zeit.
Ja, es ist so viel passiert seitdem.
Ja.
Ich überlege gerade, was seine Launchpad-Reaktion auf die Calls, also Plural, muss man glaube ich, anwenden. Aber ich lasse das jetzt. Ja, wie war es bei dir? Erzähl mal.
Ja.
Wie war dein Tag, Schatz?
Wie war mein Tag? Genau, also der Podcast jetzt so wieder in den letzten Zügen sozusagen. Wir haben jetzt die Wegstrecke dann doch hinter uns bekommen. An der Stelle vielleicht noch eine Sache, weil manche vielleicht sagen werden, ihr habt wieder nur über Bayern gesprochen oder nur über Alba Berlin. Und was ist denn mit Gießen? Was ist mit Vechta? Was ist mit Bamberg? Ich weiß, diese Mails werden kommen. Diese Nachrichten werden kommen. Wir haben aber momentan eben zum einen dieses Spitzenspiel gehabt und wir sind immer noch mitten in der Serie in der Euroleague. Und ich weiß, dass viele, und das lese ich auch, das Kotzen kriegen, wenn wir ständig über die Euroleague sprechen und weniger über die BBL. Da muss ich aber leider sagen, das ist so, wie es ist, weil der Euroleague ist ein super wichtiger Wettbewerb. Wir haben sehr tolle Zahlen, Zuschauerzahlen, Zuschauerinnenzahlen ja. Und wir finden es super spannend, was da passiert. Insofern muss ich leider sagen, dass wir werden im Übrigen, und das an dieser Stelle schon mal als Vorausblick, weil ich die Zusage schon habe, mit John Bryant hier sprechen.
Ah ja, stimmt.
Auf Deutsch. Cool. Wird schon mal hier angeteasert. Ja. Und da werden wir natürlich ausführlich auch über das Thema Gießen und Abstieg und Leben in Deutschland, ein kleinerer Verein und John Bryant. Also da werden wir auch sehr, sehr bald zur Stelle
sein mit ihm. Und das Problem ist ja auch ein bisschen, dass diese Saison so speziell und seltsam sie auch ist, auch im Punkto Playoff-Rennen und Abstiegskampf jetzt nicht. Also gab es schon spannendere Phasen.
Ja, und wir haben ja gerade den Ausflug nach China gemacht und die Ausführungen von Sebastian Machowski, auch mega interessant, muss ich
sagen. Ja, bin ich gespannt.
Da bist du gespannt. Ne? So, jetzt machen wir noch mal ganz kurz die Rückkehr zu der Partie Bayern gegen Berlin, weil gerade die Pressekonferenz mit Daniele Baiesi stattgefunden hat, über Video natürlich. An der habe ich teilgenommen, die habe ich aufgezeichnet und Naja, die hat sich so entwickelt, dass wir natürlich erstmal über das gesprochen haben, was da am Sonntag passiert ist. Und er hat aus seiner Sicht gesagt, dass man sich das kaum vorstellen kann, so eine Euroleague-Saison, was das mit einer Mannschaft macht. Und das war die konkrete Antwort von ihm.
And you need to go to first-hand experience in order to understand it. And it's just a question of fatigue, mental fatigue, physical fatigue, focus. You know, sometimes, you know, for example, our guys, they all wanted to play the game. They all, we want to play, It was difficult to choose the rotation of the guys. But then in the end, you know, a lot of them just don't know how to navigate through these kind of difficulties. And we're not playing a bad team. We're playing an excellent team who has been kicking our ass even in back in January. That is a defending champion of the Bundesliga.
Also, Baresi ganz klar Richtung kann passieren, darf nicht passieren, ist auch ärgerlich, aber er macht es eben an der Erfahrung fest, dass die Euroleague-Saison super anstrengend war, und das gleiche Thema hat er ja auch schon vorm Top 4 aufgemacht, dieses Fass, dass das eigentlich Wahnsinn ist. Auch hier nochmal ganz kurz, wie er das Sonntagsspiel gesehen hat.
But look, in this moment, when you don't have it, you just don't have it. And we could have probably, you know, contained the margin of the loss by rotating the team in a different way. And the question is, was it worth?
Genau, also
tja, die Frage nach Effizienz.
Genau, die Frage nach der Effizienz. Genau, wir haben natürlich auch nachgefragt, also ich habe nachgefragt, was hat denn der Coach in der Halbzeit gemacht? Denn das war ja das, was wir natürlich am liebsten noch hätten erfahren wollen. Er war 2 Minuten in der Kabine, kam dann raus. Er saß 12 Minuten auf seinem Stuhl im Audidom. Davon hat er 8 Minuten am Stück auf den Würfel geschaut.
Auf den Würfel geschaut.
Also wirklich.
Ja.
Wo ich dachte, hat er.
Sah man sehr gut in den Fernsehbildern auch, ja.
Und aber das bleibt natürlich intern, das hat er auch gesagt. Darauf wird es keine Antwort geben, was der Trainer da gesagt hat. Und müssen wir einfach mitleben. Die zweite Sache ist, dass er natürlich nicht nur über Alba Berlin sprechen wollte, über dieses Spiel. Da war er auch irgendwann ein bisschen grantig und sagte, wenn wir jetzt weiter über dieses Spiel reden, dann gehe ich. Lass uns über Mailand reden oder über die Zukunft. Mhm. Weil er auch der Meinung ist, dass man die Leistung, die der FC Bayern in dieser Saison gebracht hat, zu wenig respektiert.
We proved that we can be competitive. So, you know, it doesn't matter if at the end Milano will win the series, because this is what they're built for. We shouldn't be here. This is what people do not understand, because I've been asked this question a million times. We should not be playing the playoffs. Who expected that?
Ja, also auch da, das machen die Münchner aber eigentlich schon immer, seit Jahren, dass sie dieses Understatement uns mit auf den Weg geben. Wir sind noch im Prozess. Wir sind nicht so groß wie ZSKA, wir kriegen auch nicht die Pfiffe wie ZSKA, das muss man sich erarbeiten. Im zweiten, dritten Jahr Playoffs wird das anders werden, wir werden dann unsere Ansprüche höher fahren. Aber sie bleiben ihrem Stil treu. Understatement, wir haben noch nichts erreicht, beziehungsweise wir haben extrem viel erreicht in dieser Saison, aber wir steigern dadurch nicht unsere Ansprüche, würden aber gerne etwas mehr Respekt haben.
We should gain a little bit more of a respect for what we did. And I don't see this respect in Germany, to be honest with you. I'm sorry. I have to say that. And okay, it doesn't change. I don't expect respect from others. But as a club, I think we should get some.
Genau, das war so ein bisschen die Geschichte. Also ich nehme uns da frech mal aus. Wir haben die Bayern extrem abgefeiert. Also ja. On air. Im Podcast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber
nee, es gab also dieses kurze Tal in der Euroleague-Saison, wo man schon dachte, huch, ich glaube, bis zum Kaunas-Spiel war das, das dramatische Kaunas-Spiel. Und dieses Erfahrungsthema, das sehe ich schon auch in der Evolution eines Clubs und auch einer Mannschaft, und auch wenn da die Spieler wechseln, das ist natürlich schon was anderes, wenn du die Identität und den Anspruch hast. Das hat Trinchieri ja auch gesagt, vor dem weiß nicht, vor dem zweiten Mailand-Spiel, dass die gemacht wurden oder vom ersten, glaube ich, dass die diesen Build for Final Four hat, da glaube ich, gesagt. Und klar, das geht schon in die Richtung, aber das andere ist halt trotzdem, ein Team zu entwickeln. Und den Weg gehen die Bayern jetzt hoffentlich, wie Alba ja auch. Also das würde ich ja auch, also dürfen wir nicht vergessen, dass die auch sich verbessert haben in der Euroleague-Bilanz. Klar ging es da jetzt nicht um die Playoffs, aber auch das sei ja gesagt, das ist sehr, sehr wünschenswert, dass da zwei Teams sich entwickeln. Und auch das, was Spieler durchleben müssen und was sie jetzt durchlebt haben im ersten Spiel, ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Da haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen. Du kannst manche Dinge einfach nicht lernen, du musst sie erleben.
Ja. Also ja. Dieses Einwurfplay aus Spiel 1 wird ihnen vielleicht so in der Form nicht mehr widerfahren. Also aber hat natürlich aber auch was mit individuellen Aufgaben zu tun. Also ein Jalen Reynolds ist natürlich nicht gerade geboren für diese Form.
Komplexe Defense, ja. Aber wie Sian auch gesagt hat, ist an dem einen Play festzumachen, klar, das ist sehr prominent, steht das jetzt da vorne, aber du darfst halt auch nicht 19 Punkte, das nee, musst du, genau. Das meine ich eben mit Erfahrung. Irgendwann werden die so abgezockt sein, dass die in der Lage sind, auch auswärts sowas zu verwalten, hart gesagt. Ja. Und da musst du halt hinkommen als Team.
Ja, wir werden sehen, wie das dann in der neuen Saison aussieht. Ich bin gespannt, ob Baldwin bleibt. Weil das wäre aus meiner Sicht ein guter Weg, also weil der sich entwickelt hat und weil der noch nicht zu Real gehört, noch nicht zu Real passt, wie ich finde. Das ist immer noch einer, der sich entwickelt, der länger braucht, weil der einfach nicht stabil genug ist, mental, glaube ich, von seiner ganzen Herangehensweise. Aber gut. Ja, das waren jedenfalls die Ausblicke, die Rückblicke.
Baldwin könnte man eine eigene Folge machen drüber,
glaube ich. Ja. Also mit Baldwin ganz spannend.
Wäre schön, wenn er bleibt. Und weil auch diese Projekte, das vielleicht noch, wenn ich dich noch einmal unterbrechen darf, diese Projekte von Trinkieri-Spieler, die man, natürlich war jetzt Baldwin kein Unbekannter, nicht jetzt so krass wie bei Wanamaker, den er dann ja in Jahr 2 und Jahr 3, war er überhaupt 3 Jahre da? Man vergisst das ja immer. Aber ich glaube, das zweite war das stärkste von ihm und wenn du einmal diese Sicherheit hast und du kennst dich überall aus, auch da kannst du als Spieler ganz anders wachsen, als wie wenn du jetzt in ein neues Umfeld kommst. Und das wäre einfach schön, dass das Projekt Baldwin noch weiter, das noch weitergehen würde.
Ja, weitergegangen ist es mit unserem, wir würden jetzt mal unser Gewinnspiel auflösen, oder? Ich glaube, da warten die meisten Abdies doch drauf. Ich habe nämlich auch in dieser Pause, die wir gerade hatten, die Auslosung vorgenommen.
Nein,
ja,
das kannst du doch nicht machen.
Die Gewinner sind bereits liegen bereits bei der Agentur, die für Feinschnabel.
Willst du mich? Das kannst du doch nicht machen. Du hast den Zufallsgenerator Move ohne mich gemacht?
Ja, weil das ist nicht,
das ist komplex. Auf Sendung oder geheim?
Nee, hier. Geheim. Also off-air. Ja, nein, nicht on-air. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Das hat eine halbe Stunde gedauert. Ich musste alle Mails durchzählen. Es waren übrigens 135, die richtige Zusendung. Und wir hatten übrigens auch eine falsche dabei. Einer schrieb Panathinaikos Athen mit Manu Ginobili. 50% richtig. Und dann, die alle nochmal sortieren und dann die korrekt auch alle schauen, ob die Antwort richtig ist und dann die 4 Zahlen. Und da wollte ich uns jetzt nicht mit langweilen.
Ja, aber das ist ja toll, ist schon eine gute Show, wenn man das hier, die Spannung und Trommelwirbel.
Wir haben ja sogar einen
Trommelwirbel. Jetzt kann ich.
Ja, du kannst, ich kann ja jetzt die 4 Namen lese ich vor und du machst einen Trommelwirbel.
Ah ja, okay.
Und das Interessante war beim Zufallsgenerator, dass die erste Zahl war die 32.
Ne? Ja.
Und dann zähle ich halt die Mails, 32, buff. Und das war, der erste Gewinner war Christian Demel. Herzlichen Glückwunsch, Christian Demel aus Berlin. Yay! We treat people here with completely stuff. Ja. Xandi vergewaltigt sein Launchpad gerade, wie unschwer festzustellen war. Und das Beste war, dann drücke ich wieder auf die Taste und dann kommt die 33. Und ich so, damn it! Zählt der jetzt, weißt du, zählt der jetzt immer einen hoch? Das wäre grauenvoll, dann müsste ich ja sozusagen die Ziehung stoppen. Ne? Und ich dachte mir, aber wenn er jetzt die Nummer 33 übrigens war, Achtung, ja. Klaus Leger aus Ulm. Herzlichen Glückwunsch, richtige Antwort. Bologna und Manu Ginobili. Und jetzt war ich natürlich in der Bredouille. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal klicke und es kommt die 34, ist das, hat das Prinzip also, dann versagt oder ist das der größte Zufall der Zufallsgenerator-Geschichte, dass 32, 33, 34 kommt? Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Aber es kam eine andere Zahl.
Ja, also es kam eine andere Zahl, da war ich mir relativ sicher. Aber jetzt können wir ja Deep Dive in die Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Müsstest du nicht dem Zufallsgenerator sagen, nimm all diese Zahlen außer 32 und 33 beim dritten Mal?
Nee, da hätte ich dann auch nochmal auf. Stimmt eigentlich, ne?
Die aber Mathematiker unter den Abdis bitte referenzieren, aber das wäre doch dann der korrekte Weg.
Ja, weil, weiß ich nicht. Also, ist ja nicht zum Schaden von anderen gewesen.
Ja, Hauptsache es ist nicht zu deinem Schaden.
Nee. Also die andere Zahl war, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls hat gewonnen jemand aus den Niederlanden.
Nach.
Hochhardet, helemaal toppi. Ja, er hat gewonnen. Jack Seaver heißt er. Jack Seaver aus
Jack Sigma.
Jack Seaver. Und er sagt, Seattle. Er schreibt dazu, auch ich höre in den Niederlanden jede Woche die Abteilung Basketball, Küchentipps Stark. Und Humor. Es macht Spaß, weiter so.
Stark.
Ja. International.
Schöne Grüße in die Niederlanden.
Helemaal lecker, helemaal show lecker. Und dann die vierte. Wir haben ja vier Preise. Viermal gibt es das Set, das Gewürzset von Feinschnabel mit vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mhm. Klassik, Asia, Nordic und Mediterran. Mhm. Just saying. Der vierte Gewinner ist Steffen, boah, der Nachname. Also Steffen, ohne Witz. Das ist komplex. D-Z-I-E-C-I-U-C-H. Tschitschuch. Steffen Tschitschuch aus Kupferzell.
Das ist Kupferzell, wo ist das denn?
Das
also ist, das mal Applaus.
Ich glaube, das ist in Baden-Württemberg. Kann das sein? Also die Postleitzahl ist 74635.
Ja.
Klingt nach in der Nähe von Stuttgart. Gut, ja, das sind unsere vier Gewinner. Ich habe keine Frau dabei ausgelost. Es waren aber auch Damen, die uns geschrieben haben.
Ja, ist mir also aufgefallen. Ich habe nur kurz mal reingeschaut. Ja. Und
ich habe dann am Ende gedacht, okay, schade, weil eben auch viele Frauen geschrieben haben. Aber es waren natürlich mehrheitlich, nicht natürlich, aber es waren mehrheitlich Männer. Aber heutzutage muss man ja aufpassen. Ne? Also wegen Diversität und Blabla und Gendern, nicht, dass wir Ärger
kriegen. Körni, du hast schon heute einige Binnen-Is verbal angewendet.
Ja.
Tu dich nicht verausgaben.
Ich tu mich nicht verausgaben, nee. So, das war unser Gewinnspiel und das war sozusagen auch dann die Abteilung Küche für heute.
Ja.
Wir haben übrigens auch eine Zuschrift bekommen, dass jemand sich aufgrund unseres Vorschlags einen Dampfgarer gekauft hat.
Aufgrund deines Vorschlags. Lass die Kirche mal im Dorf.
Du bist 50% Teil dieses Podcasts,
Xander. Aber du bist 100% von Küchentipps mit Michael Körner.
Ja, aber heute ein neues Gerät und neue Würze bringen wir heute nicht. Ich habe aber schon was in petto fürs nächste Mal.
Ja, wir sind super gespannt. Aber du hast Fan-Mode bekommen.
Ja.
Hättest du das jetzt wirklich nicht erwähnt?
Doch, ich hätte es erwähnt.
Ja.
Nein, ich hab's wirklich, ohne Witz. Ich habe vor dem Hintergrund, dass die Sache mit dem Airfryer ja so eskaliert ist, also wo ich hinkomme, werde ich ja auf den Airfryer angesprochen. Aber natürlich noch nie so nett wie am letzten Sonntag bei besagtem Spiel, München gegen Berlin. Ein Freund des Podcastes und auch ein ganz lieber Mensch, Benny Barth, unser BBL-Schiedsrichter. Ich bekam einen Anruf.
Ich dachte, ich sehe nicht recht.
Ja, ich bekomme einen Anruf, in dem Fall von Anne Panther, die in der Halle war und fragt mich, wo bist du denn? Ich sage, ich bin vor der Halle. Ja, komm mal rein, der Benny hat was für dich. Und ich werde es im Abteilung Basketball Tweet zur Ankündigung unserer heutigen Folge werde ich das Bild mit dabei packen. Ja. Er hat mir ein Geschenk überreicht, ein T-Shirt, was er gefunden hat im Internet, mit dem Aufdruck National Air Fryer Association. Und in der Mitte ist ein, so eine Art Vogel, was wohl ein Hähnchen sein soll, aber eher ein Adler ist.
Sieht doch aus wie ein Grillhändler.
Mit Besteck und sowas allem. das Logo der National Air Fryer Association, natürlich überragend blöd, überragend lustig und eine so liebe Idee von Benny Barth. Nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe es natürlich auch direkt in der Sendung getragen und es kommt.
Der Lüders hat es gefilmt auch, also es wurde mir ein Video zugespielt.
Ja, es ist.
Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was ist denn da los? Also wirklich, kann man nur sagen. Good job, good basketball!
Ja. Und wer jetzt glaubt, dass wir dadurch beeinflusst wären und Schiedsrichterleistungen jetzt von Benny Barth anders beurteilen, der sei an dieser Stelle nochmal verwiesen auf das Finalturnier im Juni, als ich einen Pfiff von Benny Barth als den schlechtesten Call des Turniers bezeichnet habe.
Denn man darf nie vergessen,
you are a hater.
Das bekomme ich natürlich immer noch wieder regelmäßig zugespielt, dass ich das damals gemacht habe. Aber Benny, der ja auch hier schon Gast war im Podcast, ist da tatsächlich komplettamente schmerzbefreit.
Ja.
Das war das Wochenende. Jetzt der Ausblick.
Wie geht's weiter?
Heute geht's weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir das rechtzeitig hochgeladen bekommen. Heute Abend mache ich noch Euroleague. Anadolu Efes gegen Real Madrid, beziehungsweise umgekehrt, weil das Spiel ist in Madrid. Ich glaube aber, dass die Serie dort beendet wird, weil Anadolu ist den Spaniern einen Kilometer überlegen.
Das ist wirklich beeindruckend, was die da spielen.
Das ist wirklich beeindruckend, also das kann man nicht anders sagen.
Also sie sind eigentlich der Favorit, kann man das so sagen?
Sie sind der Favorit und weißt du...
Auf den Titel, ja.
Ja.
Auf den Euroleague-Titel.
Ja, also Anadolu ist der Favorit, genau.
Ja, also es ist kein sehr heißer Take.
Nee, das ist...
Aber wenn man, es hat sich nur nochmal bestätigt, sagen wir es so.
Genau. Und die drei anderen Spiele sind alle morgen. Also nicht überrascht sein, wir hatten ja 2-2 letzte Woche. Drei sind dann morgen mit 19 Uhr Tip-Off, also 18:45 Übertragungsbeginn bei Magenta Sport mit Zenit gegen Barca. Dann dreiviertel Stunde später Finner gegen ZSKA und die Bayern spielen um 20:45 ist Tip-Off, also 20:30 beginnt die Übertragung dann.
Und was machst du morgen?
Magenta Sport. Ich mache morgen das Spiel von Zenit gegen Barca, wenn ich richtig das im Kopf habe. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch BBL. Heute Abend haben wir auch noch BBL. Wir haben ja auch natürlich noch BBL. Wir haben die
Ludwigsburg-Frankfurt.
Mhm.
Ja.
Genau.
Und wir haben Hamburg, Braunschweig, Würzburg, Ulm-Crailsheim.
Ulm-Crailsheim am 29. In zwei Tagen. Also auch unter der Woche diverse Nachholtermine, logischerweise. Das sind ja alles Sachen, die nochmal zur Begradigung der Tabelle natürlich wichtig sind und um die Playoff-Plätze gibt es ja auch noch eine kleine Rangelei. Wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter?
Innerhalb der Playoff-Plätze, innerhalb muss man es vielleicht sagen.
Genau.
Bamberg, Ludwigsburg, da vielleicht auch nicht uninteressant. Aber genau. Lubo ist eigentlich durch auf 1. Das ist Bamberg ist eigentlich, das ist eigentlich für die Fisch tatsächlich.
Ja, und Abstieg müsste eigentlich auch geklärt sein. Da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn es den MBC noch erwischt. Würzburg hat noch Nachholspiele, aber Gießen und Vechta werden wohl da den Gang der Gänge antreten müssen.
Ja, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Takes That Didn't Age Well. Ich glaube, so heißt er. Thema Würzburg und Abstieg.
Ach so, ja gut.
Ja.
Also, es ist noch nicht hundertprozentig alles, aber es sieht ganz danach aus.
Dass sie nicht absteigen.
Dass sie nicht absteigen, genau.
Ja. Korrekt.
So, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ist ein bisschen
Hörerpost machen wir keine.
Hörerpost, da muss ich erstmal das Postfach leeren. Also ich muss jetzt erstmal, ich werde auf 135 Mails klicken und sie dann löschen. Bedanken uns natürlich für die überragende Teilnahme.
Super.
Also
das Thema Brühe scheint wirklich ein sehr, heiß gekochtes zu sein.
Also Würze, nennen wir es Würze. Das heißt, man kann nicht nur Brühe mitmachen, sondern ja eben auch andere Sachen. Aber ja, ich hoffe, wir haben da den richtigen Weg angestoßen, dass man auch in der Hinsicht die vermeintlich leichten Kleinigkeiten, die man so in der Küche falsch machen kann, wieder korrigiert.
Kannst du denn schon eine ungefähre Andeutung geben, in welche Richtung die Küchentipps nächste Woche gehen? Dann kann man sich schon mental damit auseinandersetzen während der Woche. Ja, was wird der Körner denn diesmal präsentieren?
Ja, also ich überlege, ob wir zu den Dingen, die wir hier schon empfohlen haben, so ein bisschen advanced gehen. Also vielleicht, wenn manche sagen, Dörrautomat, habt ihr doch auch mal erwähnt, was mache ich denn mit einem Dörrautomaten? Mhm. Da hätte ich sehr, sehr interessante Vorschläge und Ideen.
Was man mit einem Dörrautomat machen kann.
Ja. Also ich habe den ja mal erwähnt, aber nicht so angepriesen wie den Airfryer. Und ich glaube, man sollte noch mal so ein bisschen unterstützen, weil man kann damit sehr nachhaltige Dinge tun. Bevor man etwas wegschmeißt, kann man eventuell die noch weiter verwenden mit so einem Gerät. Und das ist ja gerade hoch im Kurs.
Ich würde gerne einen spontanen Interaktionsaufruf hier platzieren wollen. Im Zusammenhang, wir machen jetzt den großen Rubriken-Mashup. Und zwar Körner 3 und die Küchentipps mit Michael Körner. Vielleicht Vorschläge, in welche Richtung, welche Tipps man sich wünscht von dir. Weil du hast, du hast so ein breites Spektrum.
Ich habe ein breites Spektrum, das ist Wahnsinn.
Körner 3 Küchenspezial. Vorschläge bitte an abteilungbasketball@gmail.com.
Ja, damit ich mein Halbwissen wirklich komplett hier darlegen muss.
Ja.
Gut, das war's von dieser Stelle. Wir melden uns nächsten Dienstag, dann wissen wir in allen Bereichen schon wieder mehr, ob Euroleague oder BBL. Bis dahin, gute Zeit. We treat people here with complete respect. This is Germany.